Herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, dem Lagerfeuer für die Heldinnen und Helden des Alltags. Für dich. Setz dich zu uns. Schenke deinem Herzen eine Ruhepause und deiner Seele Weite. Lass dich inspirieren und dann geh zurück in deinen Alltag und feiere dein Leben, denn du bist eine Heldin, ein Held, jeden Tag aufs Neue. Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel und herzlich willkommen in dieser Folge. Setzt euch so gerne zu uns, zu Leona Kringe und mir, denn heute an diesem Lagerfeuer geht es um ein Thema, das so viele Menschen betrifft. Ich habe keine Zahlen, aber weiß nicht, vielleicht Leona, kannst du da gleich was beisteuern? Und wenn es uns nicht direkt betrifft, dann ganz sicher Menschen in unserem Umfeld. Es geht nämlich um Essstörungen. Und was hat das denn mit dem Thema, mit dem Überthema hier an diesem Lagerfeuer zu tun? Hier geht es ja um Helden und Heldinnenreisen des Lebens und es geht um Neuanfänge und Umbruchphasen. Und da werden Leona und ich eintauchen und wir werden darüber sprechen, wie Leona ihre Anorexie, kann ich sagen, überwunden hat, Leona?
Ja. Ja, ich würde sagen, mittlerweile schon.
Ja, oder? Ja, genau. Ja. Wenn ich dir so folge auf Instagram, dann habe ich den Eindruck auch. Ja, genau. Also von der Anorexie in die Lebenslust, nenne ich das mal. Mal sehen, was du gleich dazu sagst. Und bevor wir starten, erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin Katrin Stahl und ich bin Körpergestaltcoach, deswegen interessiert mich das Thema natürlich auch sehr, Essgewohnheiten und Essstörungen. Und ich begleite Menschen auch mit Pferden. Und Leona, das erzähle ich dir gleich. Ich hatte vor kurzem auch eine junge Frau da mit Essstörung bei den Pferden und das war so bewegend. Da können wir auch gleich reingehen. Und liebe Leona, jetzt gebe ich dir das Wort und stell du dich doch bitte kurz vor. Wir hatten uns ja schon mal am Lagerfeuer zusammengesetzt und damals ging es um das erfüllte Leben eigentlich und wie gehen wir für das los, was wir uns erträumen, und es ging um dein unfassbares Radfahren und was du da alles auf die Beine gestellt hast und was du alles geschafft hast. Ja, und jetzt geht es eben darum, was war davor, denn das hatten wir kurz angekratzt und es ist ja schon eine Weile her. Liebe Leona, es ist so schön, dass du da bist.
Danke dir. Ja, danke, dass ich nochmal da sein darf. Mhm. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Und ja, einfach ein paar Sätze zu mir. Ich bin Leona, ich bin Tierärztin, ich bin Coach und Yoga-Lehrerin. Ja, halte mittlerweile auch Vorträge über meine Radreisen und ja, teile vor allem schon seit ein paar Jahren über meinen Blog, aber auch Podcast und vor allem mein Instagram-Profil so mein Leben, Radreise und Gedanken, würde ich sagen. Und habe schon sehr früh begonnen, Menschen so mit auf meine eigene Reise mitzunehmen, so alles, was mich beschäftigt und bewegt. Und ja, ich glaube, ich würde mich als großen Lebemensch beschreiben, der die größten Werte Freiheit und Wachstum hat. Und ja, der vor allem auch Vielfalt liebt. So. Und ja, wollen wir auch drüber sprechen, was aber nicht immer so war. Also wirklich mit dieser Hintergrundgeschichte der Anorexie, an der ich mit ungefähr 12, 13 Jahren, sag ich mal, erkrankt bin. Meistens liegt ja schon die Essenz viele Jahre vorher drin, aber so richtig ausgebrochen, Anführungszeichen, ist es dann mit 12, 13 Jahren bei mir. Und ja, habe mich viele Jahre auch einfach beschäftigt und irgendwie begleitet, bis ich das dann wirklich irgendwann auch für mich loslassen konnte. Die Radreise, über die wir ja schon gesprochen haben in der letzten Podcast-Folge, war ein großer Teil dessen, das Ganze loszulassen, weil ich da viel über mich, über meinen Körper gelernt habe und danach auch erst entscheidende Schritte losgehen konnte für mich, um weiterzukommen, ein Stück weit mehr in Richtung Freiheit. genau, deswegen da vielleicht auch wirklich an alle, die so zuhören, gerne da nochmal reinhören, um vielleicht diese Folge heute auch nochmal besser zu verstehen, so in ihrer Gänze vielleicht. Genau, ja.
Ich werde die Folge auch verlinken. Hier, man kann das
Ja.
hier, dass es aufpoppt und so.
Ja.
Genau.
Genau.
Ja, genau, liebe Leona, du sagst, mit 12, 13 Jahren ging es los, also ist die Krankheit hat sich manifestiert. Wie sind denn deine Eltern damals damit umgegangen?
Ja, natürlich voller Sorge irgendwie. Also das natürlich erstmal beobachtet, weil natürlich ist ja erstmal nicht so klar, ne? Es hat bei mir dann mit einer, in Anführungszeichen, normalen Diät angefangen, wurde aber irgendwann immer schlimmer, auch dann immer mehr Gewicht verloren. Dann irgendwann war es halt offensichtlich, okay, da ist einfach dieses Problem da. Und ich bin wirklich vor allem meiner Mutter sehr, sehr dankbar, dass sie mich sehr, sehr früh darauf angesprochen hat und mich hergenommen hat und gesagt hat, du Leona, dir geht's nicht gut und schau mal und müssen da mal sprechen und mir da schon auch immer gesagt hat, du verpasst gerade dein Leben. So, ne? Also die schönste Zeit, die du jetzt eigentlich hast, so die Jugend, die wird gerade verschwendet. So. Und ich dadurch auch relativ schnell realisiert habe, so, okay, das, was ich da gerade mache, das ist nicht gut für mich. So. Und ich dann auch relativ schnell den Willen gefasst habe, da was zu ändern. Natürlich auch schnell realisiert habe, allein schaffe ich das gar nicht mehr, aus diesem Strudel, aus diesen Zwängen und Mustern rauszukommen. Dann
Kannst
aber
du uns
auch
ein bisschen,
gewillt
Entschuldigung, ich
war.
unterbreche dich einfach mal,
Ja.
im Redefluss, kannst du
Ja.
es ein bisschen mitnehmen für Menschen, die das so gar nicht kennen, diese Erkrankung? Was bedeutet das, die Muster, in denen du warst?
Ja. Genau, also per se ist ja eine Essstörung, eine Anorexie, eine, erstmal eine psychische Erkrankung. Das muss man auch erstmal verstehen, weil viele, die das jetzt vielleicht hören, sehen einfach nur, ah ja, ein Mensch, der untergewichtig ist oder sehr dünn ist, ist das. Aber so ist es nicht. Also das ist nicht, das ist ein Symptom davon, aber das ist nicht eine Definition. Das ist dann auch wichtig zu verstehen, so im Heilungsprozess, weil man kann zum Beispiel später auch im Normgewicht sein, aber kann mental, psychisch halt immer noch strugglen und einfach nicht gesund sein. Und prinzipiell ist eine Kontrollstörung und man übt die Kontrolle über sein Leben, vor allem über das Essen aus. Und im Falle der Magersucht eben dadurch, dass es immer weniger sein muss, dass exzessiv Kalorien gezählt, reduziert werden, dass das Gewicht auf der Waage maßgeblich bestimmt über den Tag, über das Verhalten, über alles. Und ja, sich dann irgendwann wirklich alles danach richtet. Und ich kann ein persönliches Beispiel von mir sagen, warum das so, warum es wirklich so Kontrollstörung auch so gut passt. Ich habe zum Beispiel irgendwann auch Lebensmittel in einer bestimmten Form oder Farbe konnte ich nicht mehr essen. Oder ich konnte nur noch diese essen, also nur noch rund oder nur noch eckig. Und das zeigt, dass man halt so sehr im Kopf versucht, Kontrolle, sich irgendwo Kontrolle zu suchen. Ja, an solchen Sachen irgendwie, an Zahlen, an Formen, was weiß ich. Und dass es dann halt wirklich zu einem Zwang wird. Und wenn man das zum Beispiel nicht erfüllen kann, dass man dann wirklich, ja, dass einen das total einnimmt und man eigentlich auch unfähig wird, ein normales Leben irgendwie zu führen. Zeitgleich betrifft es aber oftmals auch Menschen, die sehr, ja, perfektionistisch, leistungsfähig sind, viel leisten möchten und das auch sehr, sehr lange noch leisten können. Also auch in der Schule während dem Abi immer super gute Noten gehabt, im Sport weiterhin Vollgas. Das funktioniert eine Weile, aber halt auch nicht lange. So, also irgendwann kann der Körper das halt auch nicht mehr kompensieren. Genau, und vor allem diese Kontrolle dient oftmals dazu, Emotionen zu unterdrücken oder Emotionen zu verarbeiten. Das ist meistens eigentlich das, weswegen man innerhalb dieser Erkrankung halt auch so abstumpft. Also weder negative noch positive Emotionen eigentlich noch wahrnehmen kann und sich auch wirklich durch diese Kontrolle immer mehr davon abschirmt, um das so ein bisschen, ja, besser erklären zu können. Und es ist ganz, ganz schwer, Menschen, die noch nie damit in Kontakt waren oder auch noch nie jemanden gekannt haben, der betroffen ist, das nachzuvollziehen. Also das sind ganz viele Gedankenmuster oder Verhaltensweisen, wo ich mir jetzt selber heute auch, also Ja, wo ich mir denke, wie kann man das jemandem irgendwie erklären? Das ist eigentlich kaum möglich. Das betrifft ja auch Trigger etc. Also wie man eine betroffene Person auch triggern kann mit einem Satz, wo ein gesunder Mensch sich gar keine Gedanken drüber machen würde, jetzt zum
Ja,
Beispiel.
ja. Was waren denn so Sätze, die für dich schmerzhaft waren?
Das waren zum Beispiel auch Sätze in der Zeit, wo es mir langsam ein bisschen besser ging, ich auch wieder an Gewicht zugenommen habe. Das war da zum Beispiel auch schon ein Satz: Oh, du siehst wieder gut aus, du siehst ja wieder gesund aus. Und da hat der Kopf direkt gesagt: Oh mein Gott, das ist jetzt falsch. Das hat dann die Essstörung gesagt, ne? Also, oh Mist, jetzt sieht man ja, dass ich Gewicht zugenommen habe und so. Und dann wurde das wie, es hat sich nicht wie eine Stärke angefühlt, die es ja eigentlich war, weil man auf einem guten Heilungsweg war, sondern wie eine Schwäche.
Ja.
Jetzt war man ja schwächer, jetzt hat man ja nachgegeben, man war nicht diszipliniert genug. Solche Dinge zum Beispiel.
Ja.
Oder
Ja.
allein schon, wenn andere Menschen frei essen, vielleicht aber auch mal nichts essen, weil sie gerade ganz natürlich keinen Hunger haben. Selbst das kann ein Trigger sein. Also ja, ganz sehr verkorkst, muss man es leider manchmal sagen. Und
Ja.
ja.
Ja, und ich stelle mir auch vor, wahnsinnig schwierig, da überhaupt erst mal ranzukommen. Also für dich dann, dich dorthin wirklich zu öffnen, weil wenn dieser essgestörte Anteil so eine Übermacht hat und so viel Urteil hat in dir, dann brauchst du ja einen richtig guten Mitspieler für dein inneres Selbst, das dich dann kraftvoll begleitet. Und das erst mal zu entwickeln, stelle ich mir wirklich schwierig vor.
Ja, absolut. Vor allem, wenn halt, ja, wenn so eine Grundstruktur so tief sitzt, also wirklich, da muss man erstmal hinkommen, auch zu verstehen, okay, was hat da denn jetzt überhaupt irgendwie hingeführt? Wie ist die Art und Weise, wie ich über mich selber denke, wie ich mit mir umgegangen bin?
Ja.
Da ist so ein großer Mangel, der dann sich auftut irgendwie. Und selbst wenn man dann auf diesem Weg ist und den geht und vielleicht nach und nach auch loslässt von diesem Ganzen, dann ist auch oftmals das Problem, dass da auch eine ganz große Leere erstmal entsteht. Weil je weniger die Essstörung da ist, also da ist ja erstmal ein Platz, der irgendwie gefüllt werden darf, so. Und das macht auch vielen Angst. Und das, ne, also man muss ja auch erstmal wieder lernen, Gefühle wahrzunehmen.
Und den Körper, und den
Und den
Körper.
Körper auch, ja, absolut. Da auch eben reinzufühlen und ja, da eine Verbindung aufzubauen, die man ja nie hatte, prinzipiell. Ja.
Wow, okay, ja. Ich denke auch gerade eben parallel an das junge Mädchen, das da war bei den Pferden und mir und die eben auch eine Essstörung hatte. Also das war therapeutisch begleitet. Das war nicht das eigentliche Thema, weswegen sie kam. Aber natürlich war es doch das eigentliche Thema, weil wenn sowas im Leben ist, dann ist das ja das vorherrschende Thema und alles andere ordnet sich dann unter. Und bei ihr war auch ganz viel, ich musste es alles alleine schaffen. Und ich hatte sie dann eine Sache mit dem Pferd machen lassen und dieses Pferd mochte überhaupt keine Pfützen. Und dann habe ich angeregt, dass sie ja mal, und das wusste sie nicht, das habe ich ihr natürlich nicht gesagt, und ich habe angeregt, das Pferd mal durch die Pfütze durchzuführen. Und sie hat versucht und versucht und versucht und sie hat nicht aufgehört damit. Und irgendwann habe ich gesagt, so was passiert denn gerade in dir und was könnte dir denn helfen? Und dann sagte sie, sie möchte auf keinen Fall Hilfe haben, denn dann ist es ja nicht mehr so viel wert, wenn sie es doch geschafft hat. Und ich kann mir gut vorstellen, also du sagtest ja, ne, so das ist ein Kontrollzwang oder Kontrollverlust, also alles auf einmal, ne? Und das passt ja auch zu dem, was du eben beschrieben hast, dieses ich lasse mir auf keinen Fall helfen, denn dann habe ich ja nicht mehr die alleinige Kontrolle über das, was da gerade passiert.
Ja, genau, ja.
Und wie, du sagtest ja gerade, also es fing mit 12, 13 bei dir an und dann kamst du zur Abi-Zeit und du hast Sport gemacht weiterhin. Das heißt, das sind ja schon 6 Jahre, ne? Wie ging das dann weiter bei dir?
Ja, also ich habe relativ, ich glaube, nach einem Jahr akut, nach dem ersten Jahr bin ich dann auch, habe ich eine Therapie angefangen. Ambulant, obwohl ich eigentlich nahegelegt bekommen habe, in eine Klinik zu gehen, aber ich wollte das einfach nicht und habe gesagt, ich probiere das jetzt ambulant und hatte die auch während dem Abitur und dann eigentlich mit Abschluss, also Schulabschluss, habe ich die Therapie dann auch beendet, habe mit dem Studium angefangen und bin dann für mich irgendwie damit klargekommen. Also ich war so weit, dass ich dachte, okay, das funktioniert, habe mich vielleicht auch damit zufrieden gegeben zu sagen, okay, weil man ja auch oft hört, man heilt nie davon. Und habe dann gedacht, okay, dann ist das jetzt so. Also ich komme ja klar. So. Wusste aber immer, okay, da ist irgendwie immer noch sehr viel. Und ja, habe mich dann meistens auch so durch Rückschläge selber durchgehangelt, tatsächlich. Habe auch ja weiterhin den Sport gemacht, habe irgendwann auch mit dem Rennradfahren eben angefangen. Und das Radfahren war für mich ein unfassbar wichtiges Tool, um auch mehr in meinen Körper zu kommen und zu lernen, dass mein Körper auch eben gefördert werden möchte, wenn ich ihm die Leistung abverlangen möchte. Zeitgleich war es aber über Jahre auch immer ein sehr krasser Zwiespalt. Also ich habe eigentlich nie richtig auch gelernt, wie ich mein Training richtig verpflege, wie ich meinen Körper wirklich gut versorge, weil ich zum einen das Wissen nicht hatte und zum anderen auch dieser Grundsatz der Essstörung doch noch da war, von Eier weniger. So. Und das ist irgendwann dann relativ spät erst, sage ich mal, mit so Ende 20 darin resultiert, dass ich dann doch relativ viele Verletzungen bekommen habe. Es waren Ermüdungsfrakturen, degenerative Erkrankungen, also immer Sehnenprobleme. Also einfach der Körper hat das Zeichen gegeben, hey, ich bin im permanenten Mangel. Und das hat mich eigentlich erst in diesen letzten 2, 3 Jahren dazu gebracht, wirklich noch mal viele Schritte weiterzukommen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, den du vorhin noch angesprochen hast. Das habe ich nur geschafft, indem ich mir Hilfe geholt habe von Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet sind, die mich weiterbringen konnten und ich mich endlich vor ein paar Jahren dazu entschieden habe, wirklich zu sagen, ich möchte weiterkommen, aber ich schaffe das nicht alleine. Und das war erst der Wendepunkt, dass ich sagen konnte, ich werde jetzt auch freier, weil ich alleine schaffe es nicht. Aber diese Erlaubnis musste ich mir geben und auch die Erlaubnis zu sagen, ich möchte aber auch weiterkommen. Ich möchte mich gar nicht mit dem zufrieden geben, wo ich gerade stehe, und mich nicht weiter irgendwie entlang hangeln, obwohl ich eigentlich spüre, richtig ist es aber noch nicht. Ich will auch nicht, dass das so bleibt. Für den Rest meines Lebens. Also das reicht mir nicht. Und ja, das ist, glaube ich, so der große Wendepunkt und der ist in der Anfangszeit, den ich da nicht, ja, mich da eher einfach so ein bisschen durchgehangelt habe. Also da ich dann dachte, okay, gut, vielleicht wird es halt nicht besser.
Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, das war, man hört so oft, das wird man nie los. Und deine Aussage war, du bist geheilt. Und ich finde, das ist sowas, da können wir auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. So, was ist denn an Glaubenssätzen unterwegs, in der Welt der Ärzte oder wer auch immer diese Sätze sagt? Und was ist aber die Weisheit unseres Körpers? Und was können wir doch schaffen? Und auch was löst das in jemandem aus? So was hat es in dir ausgelöst, zu hören, das geht niemals weg. Unter anderem, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Denn ich komme ja zurecht. Und ich muss mich da jetzt nicht weiter drum kümmern, denn es wird ja sowieso nicht weggehen. Und dann, ich stelle mir also du musst so eine Stärke gehabt haben, dann zu sagen, aber das reicht mir nicht. Es ist ja nicht alles in Ordnung. Und da erstmal hinzukommen, was muss das für ein Weg gewesen sein?
Ja, lang war
Ja.
er irgendwie steinig. Und ich glaube, es sind halt immer wieder auch Sachen passiert. Jetzt vor allem diese Verletzungen, die mir immer wieder gezeigt haben, Naja, wenn es gut wäre, dann würde das ja nicht passieren. Also ich breche mir ja auch nicht einfach so bei einem banalen Lauf in Fuß mit dieser Ermüdungsfraktur, die ja auch nur dadurch kommt, dass der Knochen einfach komplett überlastet ist und sich halt durch diese Überlastung, ob es jetzt ist, zu viel Sport oder diese Mangelernährung und meistens beides in der Kombi, nicht gescheit aufbauen kann, beziehungsweise einfach abbaut und dann einfach bricht.
Ja.
Und dann stellt man sich schon so die Frage, ja, also wenn das jetzt schon ist mit 30, wie ist es aber denn dann in 20, 30 Jahren? Und ich hatte die Diagnosen, wie zum Beispiel fast schon Osteoporose, dass ich ganz, ganz lange meine Periode nicht hatte als Folge der Magersucht und habe auch da gute 10 Jahre gebraucht. Von Anfang 20, wo ich Diagnosen bekommen habe, bis jetzt Anfang 30 zu sagen, aber was ist, wenn ich das doch wieder, also wenn das doch auch gut werden kann? Weil auch da habe ich lange auf viele Ärzte gehört, die gesagt haben, nee, okay, das ist jetzt Stand der Dinge, zum Beispiel Hormone substituieren und so weiter. Und ja, Knochendichte, gut, muss man jetzt stabil halten, aber die kann man auch nicht aufbauen. Und ich habe mir in den letzten 2, 3 Jahren und vor allem im letzten Jahr bewiesen, dass ich beides schaffe, dass ich meine Periode zurückbekommen kann ohne Hormone, dass ich meine Knochendichte wieder aufbauen konnte um 10%. Und mein Arzt, als er es gesehen hat, war selber, der war platt. Also der wirklich, der konnte es nicht fassen. Ich konnte es auch nicht fassen. Und ja, manchmal frage ich mich auch, wo ich die Stärke gefunden habe, mir das zu beweisen und das durchzuziehen. Und manchmal höre ich das auch. Also wenn Menschen mir schreiben daraufhin, die auch sagen, ja, das ist ja gut und schön, dass du das alles hinterfragen konntest. Ich schaffe es nicht. Ich habe die Energie nicht. Dann sage ich, das kann ich verstehen. Ich kann jeden verstehen, die oder der erstmal sagt, boah, ich schaffe es gerade einfach nicht. Ja, mich hat es jetzt auch 10 Jahre gekostet, diese 10 Jahre, aber wo es immer wieder in mir gearbeitet hat und ich mir dachte, gut, und ich dann aber auch halt losgegangen bin oder einfach angefangen habe, Fragen zu stellen und irgendwann immer mehr Antworten bekommen habe, die richtigen Menschen getroffen habe, mich darauf eingelassen habe, vielleicht auch falsche Menschen mal getroffen habe, das aber auch wieder hinterfragt habe und dann eher auf diesen Weg dann gekommen bin. Also es war ja auch nicht so Stärke da, Schnips und ich hatte das, sondern es war ja wirklich ein einfaches, krasses Auf und Ab. Aber irgendwas in mir hat immer gesagt, das wird sich lohnen. Und es war auch dann vor allem diese Verbindung zum Körper halt auch einfach, wo man dann gemerkt hat, je mehr ich dem vertraue, desto mehr kann ich auch verstehen, was ich gerade brauche und was vielleicht Sache ist. So. Deswegen auch, um die Pferde da jetzt nochmal reinzubringen, das war auch ein Punkt, wo ich in den letzten Jahren auch realisiert habe, die Pferde in meinem Leben fehlen mir. Ich bin in Pferden groß geworden. Die habe ich mir auch wieder mehr in mein Leben geholt, um solche Tools zu haben, solche Ruheinseln, wo ich auch immer näher an diese Intuition und diese Stärke kommen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da dann auch zu lernen, was ich gerade brauche, um näher zu mir zu kommen, um diese Stärke dann auch zu finden oder zu entwickeln. Das, ja, und ich glaube, das Problem ist, viele erlauben sich es nicht. Ja, weil natürlich auch alles einen Preis hat, sag ich mal. Aber ja.
Ja, und es hat ja beides einen Preis, ne? Es hat ja auch einen Preis, sich nicht darum zu kümmern und alles zu
Ja.
glauben, was man gesagt bekommt.
Ja.
Ja, ich
Ja.
finde das gerade schön, was du gesagt hast über die Pferde als Ruheinsel.
Ja. Ja, und das war immer so. Ich habe ja meine beiden Pferde hier daheim noch und es war immer so, dass wenn ich länger nicht zu Hause war und ich bin in den Stall gekommen zu den Pferden, ich musste erstmal heulen. Und es war oft so, dass ich monatelang keine Emotionen, nichts. Kaum war ich bei den Pferden, fällt mir alles aus dem Gesicht. Und ja, das ist einfach so was Besonderes und tut mir auch wahnsinnig gut. Also das, ja, und es ist auch einfach nur das Sein. Also mir geht es weder ums Reiten noch irgendwas, einfach das Sein mit diesen Tieren. Ja, das reicht mir da schon. Immer ein großer Faktor da, zu diesen Gefühlen wieder zurückzukommen. Ja.
Ja, schön, dass du die Pferde hier mit reinholst. Das ist, bewegt mich natürlich so richtig. Und ja, und was die für uns tun, ne, es ist so unfassbar. Eben gerade, die helfen uns, unsere Emotionen zu spüren, einfach indem sie da sind. Und dass da jemand ist, so ein Riesenkörper, ne? Oder meinetwegen auch ein Mini-Shetty-Pony. Aber du kannst da runtergehen und du kannst dich anlehnen und da wird ja ganz viel, da darf ganz viel fließen auf einmal in diesem Schutz dieser wunderbaren Wesen. Ja.
Ja,
Ja.
genau.
Und was hat dir denn geholfen, vielleicht waren es auch die Pferde, deinen Körper wieder zu spüren? Also auf der einen Seite sagtest du, durch die Unfälle, die du hattest und die Verletzungen und dadurch, dass dein Körper gestreikt hat. Das ist ja so auf der Heldenreise ein Schritt eben so, dass wir wirklich, wenn wir losgegangen sind, so du hast das ja gemacht mit deinen Radtouren, dass du oder Radreisen, dass du angefangen hast, dich um deinen Körper zu kümmern und dann war das gar nicht das, was er in dem Moment brauchte, beziehungsweise er brauchte das irgendwie anders. Und dass wir losgehen für etwas und dann kommt einfach noch mal was um die Ecke und haut uns die Beine weg. Und das waren dann deine Verletzungen offensichtlich. Und würdest du sagen, das war so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich habe einen Körper?
Ja, vor allem da, weil ich durch die Verletzung endlich mal stillgehalten musste. Und ich erst da, ja, genügend Zeit halt dann auch hatte, mal reinzufühlen, so wie geht's dem Körper eigentlich? Und natürlich dann auch mich mit Heilung beschäftigt habe. Und auch Thema dann auch Selbstwirksamkeit. Was kann ich denn für meinen Körper jetzt tun? Ich selber, fernab von einer OP, Physiotherapeuten etc., um diese Heilung zu fördern und dann auch erstmal gemerkt habe, oh wow, das ist erstmal ganz schön viel. Und eigentlich liegt es vor allem an mir, diese Heilung voranzutreiben. Natürlich brauche ich Menschen um mich herum, Ärzte etc., aber am Ende des Tages liegt es an mir. Und dadurch habe ich sehr viel gelernt, wie mein Körper gerade funktioniert, vielleicht auch, warum eine Verletzung entstanden ist, was der Hintergrund war, und habe mich dadurch halt immer mehr so daran getastet. Und was mir aber auch noch geholfen hat, neben dieser Stille, war die Stille durchs Yoga. Du hast es gerade schon schön gesagt, ich habe da ein gutes Tool gefunden mit dem Sport, aber das war vielleicht nicht, was der Körper gerade gebraucht hat. Und meine Mom hat schon sehr früh zu mir gesagt, probier doch mal Yoga aus, vielleicht tut dir das gut. Dann habe ich immer gesagt, nee, das ist mir zu statisch, ich muss ja immer powern, ne? Ich brauche was anderes. Um dann aber irgendwann zu realisieren, nee, das Yoga tut mir tatsächlich gut. Und ich weiß noch, wo ich meine erste Yogastunde hatte. Da war meine Yogalehrerin Jutta, mit ihr habe ich auch echt immer noch eine ganz besondere Verbindung. Und ich hatte eine Einzelstunde bei ihr und ich weiß noch, ich hatte mich so hingesetzt und wollte mich auch unbedingt schon in diesen Yogisitz reinzwingen. Es musste ja alles jetzt auch perfekt sein. Und so der erste Satz, die erste Frage, die sie mir stellte, war, was bringst du heute mit? Und mir fiel alles aus dem Gesicht. Ich habe erstmal nur geheult und habe mich total dafür entschuldigt. Aber es war wie so ein Raum, der sich geöffnet hat bei ihr auch. Und allein diese Frage, das Gefühl, ich kann jetzt gerade mal loslassen, ja, hat da so viel mit mir gemacht. Und ja, ich war dann auch auf einem Retreat von ihr auf Gomera, also auch wirklich mal so 7 Tage in dieses Yoga reinfinden für sich. Und seitdem begleitet mich das eigentlich jeden Tag. Habe auch mittlerweile die Ausbildung eben gemacht. Und das ist für mich ein wichtiges Tool, um in den Körper wieder zurückzukommen und ja, mir vor allem da auch Stille und Ruhe zu geben und nicht immer in das Radfahren rein und so. Auch da kann ich meditativ werden, ja. Aber natürlich ist das für den Körper halt doch immer eine Belastung. Es ist ein Trainingsreiz, es ist Stress. Und nicht immer kann man vor den Dingen wegfahren. Manchmal muss man auch da sitzen und sie anschauen. Ja.
Ja, das ist schön. Ja, da können wir doch die Menschen am Lagerfeuer mal eben einladen, sich zu fragen, wo fährst du denn weg vor deinen Gefühlen und deinen Themen des Lebens? Ja, ich bin auch ganz viel weggefahren. Ja, ich habe mich in die Arbeit gerettet, tatsächlich. Ja, ich glaube, das tun ganz viele von uns.
Ja, das
Ja.
stimmt. Ja, ich habe auch oft, also was mir ganz früh in der Jugend, weil ich da viel zu Hause noch gewohnt habe, meine Pferde auch jünger waren, ich war halt jeden Tag auch ausreiten, mit ihnen unterwegs, Stunden im Wald. Das war auch immer so ein bisschen mein Weg, aber auch zu mir. Also das war dann ein gutes Unterwegs und zu mir.
Ja.
Und da war es aber auch immer spannend, weil Lucky, der Haflinger, den ich habe, den habe ich seit er 4 ist und seit ich Kind bin. Der ist jetzt 30. Und es war immer so, wenn es mir überhaupt nicht gut ging oder ich schon so rastlos auch in mir war, so dieses, ich renne jetzt vor was weg, dann ist meistens auch irgendwas schiefgegangen. So, entweder ich bin runtergeflogen oder er hat sich hier erschrocken oder irgendwas. Und das ist auch immer wieder dieses Zeichen, wie sensibel die einfach sind, obwohl ich dachte, ich verhalte mich wie immer. Aber nee, die Stimmung wird direkt wahrgenommen und so dieser Spiegel von einem selbst dann einfach, der einem da vorgehalten wird. Und da habe ich auch irgendwann gelernt, okay, nee, lieber nicht, wenn ich schon spüre, ich bin in mir am Brodeln quasi.
Ja, die Pferde docken sich ja direkt an unser Nervensystem an. Die merken ja sofort, was da los ist. Ja. Und du hast jetzt deine Heldenreise oder Heldinnenreise richtig gut beschrieben. Und wir waren jetzt an dem Punkt, wo du die Verletzungen hattest. Und jetzt hast du Yoga für dich entdeckt und hast deinen Körper immer mehr gespürt. Und wie lange ist das jetzt her, dass du die erste Yogastunde hattest?
2016 müsste das gewesen sein. Es war nach dem Studium. Ja, in meinem ersten Job war das. Genau.
Was würdest du sagen, war so der heftigste Glaubenssatz, der dich während deiner Erkrankung begleitet hat?
Also schon auch dieses, ich bin nicht gut genug, oder beziehungsweise ich bin zu viel und ich verdiene deswegen zum Beispiel auch nicht viel Essen. So, also mein Körper darf das und das nicht. Also ich muss immer eigentlich reduzieren, ich muss immer irgendwie aufpassen. Dieser Glaubenssatz war, ja, glaube ich, der schwierigste auch zum Loswerden, zum Auflösen. Ja, und das habe ich auch wirklich nicht alleine geschafft. Also das habe ich nur mit ganz, ganz tollen Menschen jetzt in den letzten 2 Jahren geschafft, das aufzulösen und dadurch aber auch zu erkennen, was mein Körper für ein tolles System auch einfach ist. Also wie leistungsfähig der ist und dass er wirklich Nahrung braucht. Also wirklich pure Energie, um zu funktionieren, um all das, was ich machen möchte, auch stemmen zu können. Und das ist in dem Sinne deswegen der schlimmste Glaubenssatz, weil ich da ganz, ganz viel Potenzial habe liegen lassen. Also in diesem Mangel ja ganz, ganz lange gelebt habe und deswegen ja auch mir selber verboten habe, Dinge umzusetzen, schlicht weil ich die Energie dafür nicht hatte. Und das macht den Glaubenssatz eigentlich zu dem Schlimmsten, weil, ja, ich meine, ich schaue da jetzt nicht zurück und denke, oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwie das und das verpasst. Ich setze das eher in eine Energie, um zu sagen, ja, wow, ja, aber dann habe ich es ja jetzt, cool, was kann ich jetzt damit anfangen? Aber ja, doch zu wissen, okay, ne, also da hast du ganz viel Potenzial für dich selber einfach, dir selber verwehrt. Das, ja, muss man sich dann auch einfach vor Augen halten.
Ja. Und was ist heute anders mit dem Essen? Oder wie isst du heute?
Frei, würde ich sagen, und weiß mittlerweile genau, was mein Körper braucht, sowohl im Alltag als auch im Sport. Denke gar nicht viel darüber nach, sondern kann da auch wirklich intuitiv essen. Ich bin aber vorsichtig zu sagen, intuitives Essen wäre jetzt was, was Tolles. Also ich habe eine Grundstruktur, und richte mich danach, die mich auch über den Tag einfach leitet und auch sicherstellt, so dass mein Körper alles braucht, was er, also alles bekommt, was er gerade braucht. Ja, und höre da wirklich auf mein Bauchgefühl. Und es ist bestimmt auch einfach nicht mehr mein Leben, sondern ja, es ist einfach Lebensmittel und zeitgleich, ja, aber auch was einfach gut tut und total natürlich ist. Ja, und mir die Sachen ermöglicht, die ich noch erreichen möchte. Ja, genau. Und zu diesem, weil ich das mit dem intuitiven Essen, bin ich immer sehr vorsichtig, weil in der Phase, wo man selber den Körper nicht spürt, ist intuitives Essen nicht möglich. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil viele sagen, ja, jetzt mache ich das dann intuitiv und dann, ja. Wenn der Körper aber noch keinen Hunger sendet, einfach weil viele auch hormonelle Prozesse noch nicht geheilt sind, dann kann man sich darauf noch nicht verlassen. Deswegen muss ich diesen Zusatz nochmal bringen, dass man da wirklich auch nachdenken muss, wenn man dann doch in Mangel reinkommt und man unterschätzt oft, wie viel der Körper eigentlich braucht. Und das musste ich auch faktisch in Zahlen mal sehen, also wirklich Messungen vom Körper im Alltag, während dem Sport, aber auch wirklich, damit ich auch mal lerne, oh, so krass. Okay, gut, da muss ich jetzt aber mal eine Schippe noch drauflegen. Ja.
Ja, ganz schön, dass du das eben noch mal erwähnt hast mit dem intuitiven Essen. Super wichtig.
Ja.
Und Essstörung ist ja eben nicht nur Anorexie und Bulimie, sondern auch emotionales Essen. Und es gibt ja so viele verschiedene Formen von Essstörungen und
Ja.
das fängt ja schon im Kleinen auch an.
Ja, genau. Und es ist, die Grenzen sind halt so fließend. Also ich sehe mittlerweile viele, die auch in meinem Umfeld, im nahen Umfeld, jetzt zum Beispiel auch im Sport oder so, wo ich mir schon denke, das ist jetzt aber schon sehr nah oder fast schon drin in einer Essstörung. Und das ist denjenigen nicht bewusst. Aber es ist auch irgendwo kein Wunder, weil wenn man sich alleine Instagram, Social Media anschaut, es sind so viele falsche Fakten unterwegs, so viele Menschen, die wirklich keine fundierte Ahnung haben. Zeitgleich irgendwelche Studien, die vielleicht geteilt werden, die überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert sind, die keine gute Kernaussage haben, werden dann für die Wahrheit genommen. Und die Menschen werden ja immer verwirrter. Was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch? Was passt zu mir? Und das ist heutzutage immer schwieriger. Und deswegen, ja, können aber auch immer mehr viel, viel schneller in so eine Essstörung wirklich reinrutschen, ohne dass es ihnen in dem jeweiligen Moment vielleicht bewusst ist. Ja,
Und ich
und wie
glaube,
gesagt, dafür muss man auch nicht in einem krassen Untergewicht oder so sein, weil hier ist ja erstmal das Problem. So, und ja.
und ich glaube, abgesehen von den sozialen Medien und was da alles an Fehlinformationen unterwegs ist, geht es eben auch darum, dass so viele Menschen einfach verlernt haben, ihren Körper zu spüren. Und ich kann das auch so sicher, also ich kann das so sagen, weil wenn ich mit den Menschen zu den Pferden gehe, da ist es ja so wichtig, dass du deinen Körper spürst. Und deswegen gehe ich selten mit jemandem sofort zu den Pferden, sondern wir machen erstmal Sachen, um erstmal anzukommen hier in unserem wunderschönen Gefährt. Und ich konnte das ewig lange nicht. Und das ist ja auch für viele Menschen ist das eine Traumafolge, den eigenen Körper nicht zu spüren. Und jetzt, seitdem ich das kann, merke ich, was das für, also was wir hier für ein Wunder haben, ne? Und wie er die ganze Zeit mit uns spricht und wir hören das überhaupt nicht. Und auch unser Kopf ist ja so wahnsinnig überbewertet in unserer Gesellschaft. Und
Ja.
es ist schon wichtig, ich bin großer Fan von intelligentem Denken, aber wir haben unseren Körper dabei vergessen. Und wenn wir die ganze Zeit hier oben unterwegs sind, ja, dann hat ja unser Körper überhaupt gar keine Chance. Und dann wird es eben leicht, dass wir uns mal eben was reinschieben, was uns gar nicht gut tut, weil wir nicht anwesend sind. Auch das, ne, wir sind überhaupt nicht anwesend in unserem Leben.
Ja, ganz genau.
Ja. Und ich habe letztens, mal sehen, was du dazu sagst, auch was Spannendes gehört. Dadurch, dass wir so viele Nahrungsergänzungsmittel haben und die unserem Körper ganz selbstverständlich zuführen, geben wir unserem Körper auch schon gar keine Chance mehr, uns Signale zu senden. Also zum Beispiel, wenn wir ständig Magnesium nehmen, dann kann der Körper gar nicht mehr richtig spüren, wenn er im Magnesiummangel ist, beziehungsweise wir packen das rein und essen dann vielleicht keine Bananen mehr, weil wir haben ja schon Magnesium. Ist in Bananen Magnesium, keine Ahnung. Nee, das Kalium, ne? Genau,
Kalium,
Kalium.
aber die haben auch
Vielleicht war das jetzt
Magnesium,
ein
ja.
schlechtes Beispiel. Aber du isst dann eben nicht mehr das, was dir Magnesium zuführt, weil auch in deinem Kopf ist, ich habe ja schon Magnesium genommen, aber es ist ja nicht das gleiche wie über Lebensmittel. Und
Ja.
dass wir auch darüber dann wieder unserem Körper helfen, dabei das zu verlernen, mit uns zu sprechen.
Ja, absolut. Und gerade dieses Thema so Nahrungsergänzungsmittel und so ist halt insofern sehr schwierig, weil ich finde sie sinnvoll, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man weiß, ich habe hier einen Mangel, muss ich jetzt ausgleichen, dass man das auch testet, aber das wirklich einfach zu nehmen und vor allem auch zu denken. Also das wäre jetzt so ein Allheilmittel und dann aber so eine Basisernährung, die der Körper erstmal braucht, nicht auf die Kette bekommen. Also da fängt es ja erstmal an, wirklich in dieser Basis. Und ganz oben vielleicht so eine Eisbergspitze könnte Nahrungsergänzungsmittel sein. Und ein gutes Beispiel ist Antioxidantien zum Beispiel. Die sind ja mittlerweile teilweise auch in Säften in Supermärkten zugesetzt. Und es ist ganz, ganz schwierig, weil am Ende des Tages verlernt der Körper selber, wirklich sein Redox-System, was er ja hat, zu nutzen. Und es kann zum Beispiel auch im Sport, wenn man einen Trainingsreiz setzt und diese Antioxidantien von außen zuführt, kann es wirklich die Widerstandsfähigkeit vom Körper negativ beeinflussen, weil er selber eigentlich erstmal aktiv werden muss und man nimmt ihm diese Arbeit einfach schon ab. Und das wissen halt einfach viele nicht. Zeitgleich ja, kann es natürlich auch, je nachdem, was man nimmt, einen Überschuss geben. Das heißt, der Körper kann auch darunter leiden, wenn es zum Beispiel Vitamine sind, die einfach im Körper nicht ausgeschwemmt werden, die nicht wasserlöslich sind. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Und das, ja, und das natürlich dann auch eine Imbalance dazu führt, dass der Körper nicht mehr die richtigen Signale sendet. Das, ja, das glaube ich auch definitiv. Und am Ende des Tages weiß der Körper, was er gerade braucht. Es soll eigentlich so sein, dass wenn man einen Kühlschrank aufmacht, dass der Körper einem sagt, ach, du schau mal, das brauche ich jetzt. So, da muss man irgendwie wieder hinkommen. Kann man aber auch.
Ja,
Ja.
schön. Ich finde, das war ein schöner Satz, kann man aber auch so fürs für den Schluss.
Ja. Ja.
Liebe Leona, wenn du jetzt noch mal zurückreist in die Zeit, wo es angefangen hat, was möchtest du dieser kleinen Leona gerne sagen?
Ich würde ihr gerne sagen, dass sie genauso wie sie ist, gut ist und dass sie nicht zu viel ist und dass sie auch niemandem das beweisen muss, dass es so ist. Und ja, dass sie auch auf sich hören darf, auf die eigene Intuition und das nicht untergräbt. Ja,
Das ist
ja.
schön. Ja. Leona, was war das wieder für ein schönes Gespräch? Ich danke
Ja.
dir. Vielen Dank für deine Zeit und
Sehr,
für
sehr
alles, was du
gerne.
hier geteilt hast und was du uns mitgegeben hast. Das ist ein Riesengeschenk. Ja.
Danke. Danke dir für den Raum. Hat
Danke.
mich sehr, sehr gefreut,
Und
nochmal hier zu sein.
ja. Danke. Und liebe Menschen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch habt inspirieren lassen und wahrscheinlich auch mitgefühlt habt. Und ich werde unter diese Folge natürlich alles über Leona verlinken, damit ihr sie direkt finden könnt. Und wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du dem Lagerfeuer folgst, das hilft mir hier weiterzumachen. Alles Liebe. Bis ganz bald.
Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir. Deine Katrin.